Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind heute in Mainz beim OMT, dem Online-Marketing-Tag, und ich habe vor mir Thomas Bessmer. Er ist Managing Partner bei Hutter Consults. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
So, und jetzt reden wir heute über Anzeigen, und zwar nicht irgendwelche Anzeigen, sondern Anzeigen im Social Web. Und wie heißt der größte Anbieter im Social Web? Das ist momentan Mark Zuckerberg mit seinem Meta. Warum muss ich da Anzeigen schalten? Ich kann doch einfach posten, posten, posten.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, direkt zum Einstieg. Genau, man muss unterscheiden zwischen dem Organischen, also das heißt einfach posten, posten, posten. Das hat früher sensationell funktioniert. Die schon länger unterwegs sind im Social-Media-Bereich, die können sich noch daran erinnern, dass wenn ich 1000 Abonnenten hatte oder dazumals noch Fans hatte auf Facebook, auf einer Facebook-Seite, habe ich, wenn ich einen Post abgesetzt habe, auch locker so 500 bis 800 Menschen davon erreicht. Heutzutage kann man froh sein, wenn man 1000 Abonnenten hat, noch so um die 100 erreicht. Und je größer der Account wird, umso schlimmer wird's. Also es ist nicht nur bei Facebook so, sondern auch bei Instagram, aber auch schlussendlich bei LinkedIn-Unternehmensseiten. Also organisch ist noch ein Bruchteil von dem, was man wirklich an Reichweite auch früher hatte. Also eben auch da für alle die das Ziel haben, möglichst viele Abonnenten noch bis Ende Jahr aufzubauen, das bringt euch schlussendlich nichts. Investiert das dann lieber in den zweiten Bereich, und das sind die Paid-Maßnahmen, das heißt die Bezahlung.
Kommen wir gleich dazu. Erstmal, habe ich jetzt organisch schon mal was aufgebaut? Das heißt, ich habe Follower. Du sagst, es ist völlig egal, ob ich da 10 Follower habe oder 100 oder 1000. Ist das wirklich so? Und werden die Anzeigen nur danach ausgespielt, wenn ich eben bezahle, unabhängig davon, wie viel Follower ich habe? Oder habe ich einen strategischen Vorteil, wenn ich dem Mieterkonzern schon zeige, dass es viele Menschen gibt, die mir folgen?
Nee, kein Vorteil, wenn du viele Abonnenten hast, also im Paid-Bereich. Das heißt, im Paid-Bereich gehst du ja nicht deine Abonnenten an, sondern du gehst deine Zielgruppe an, und deine Abonnenten sind nicht immer die Zielgruppen, weil unter Umständen hast du ja mal in ein Gewinnspiel gemacht, dass man die Seite liken muss und dann am Gewinnspiel teilnimmt. Das heißt, man hat sehr viele Gewinnspielnomaden generiert, die unter Umständen gar nicht deine Zielgruppe sind, und mit den Paid-Maßnahmen, mit den Meta-Ads schlussendlich kann ich eben gezielt meine gewünschten.
Dann ist es klar, dass ich da dann definieren kann. Aber im Moment gehe ich immer noch davon aus, dass ich nicht mit Gewinnspielen gearbeitet habe, nicht mit Tricks gearbeitet habe, sondern das ist organisch über die letzten 10 Jahre gewachsen. Und das ist erstmal der Kern meiner Zielgruppendefinition. Das heißt also die eigenen User. Und jetzt ist natürlich Mark Zuckerberg nicht dumm. Der sagt also, pass auf, die kriegst du nicht mehr für Umme. Du bezahlst jetzt für deine eigenen Follower, zahlst du auch noch Geld. Das heißt, primär möchte ich mal die erreichen. Und macht das einen Unterschied, ob ich jetzt denen gegenüber einen organischen Eintrag nochmal paid drüber lege? Das ist ja auch eine Variante.
Genau, ist auch eine Variante. Man muss vielleicht, der erste Teil der Frage ist, macht es Sinn, dass ich noch meine Abonnenten angehe? Und das ist eine sehr gute Frage, weil wenn du sagst, du hast über die letzten 10 Jahre Abonnenten aufgebaut, Interessen ändern sich. Also vor 10 Jahren war ich noch 10 Kilo leichter. Ich habe Ironman Triathlon gemacht, hatte noch keine Kinder und war nicht verheiratet. Jetzt habe ich eine ganz andere Ausgangslage. Das heißt, ich habe ganz andere Interessen. Aber ich bin halt immer noch Fan von der gewissen Seite, weil ich kenne niemand, der Seitenhygiene-Checks macht. Das heißt, so einmal im Jahr durch seine abonnierten Seiten geht und die dann deabonniert, weil die Interessen nicht mehr da sind. Also von daher ist immer die Frage, was ist dann effektiv die Zielgruppe und sind wirklich meine Abonnenten, unabhängig wie ich die gefunden habe, noch meine Zielgruppe. Das zweite, und das ist so die TikTokisierung, die auch auf Meta stattfindet, ist, Meta hat früher den Social Graph. Das heißt, wenn ich deiner Unternehmensseite gefolgt bin und du hast was gepostet, dann habe ich von dir die Informationen erhalten. Oder wenn es dann jemand geliked hat, den ich folge, dann habe ich auch die Angaben erhalten beziehungsweise einen Post erhalten. Heute haben wir den Content Graph. Das heißt, der Algorithmus geht hin und sagt, okay, es geht im Inhalt über Katzenbabys Also liefere ich dem Thomas Besmer Katzenbabys aus, weil er in der Vergangenheit schon Videos und Inhalte von Katzenbabys angeschaut hat. Und wenn es dann um Fußball geht, wo man mich jagen kann, dann bekomme ich den Post nicht ausgeliefert, weil ich eben gemäß Algorithmus kein Interesse an diesen Inhalten habe. Und das ist ja das Spannende, was TikTok ja vormacht, beziehungsweise auf TikTok ist es nie das Ziel von Unternehmen, möglichst viele Abonnenten zu gewinnen, sondern möglichst viel Videoaufrufe, weil man weiß, ich habe auf TikTok, ich weiß nicht mal, 200-300 Follower, ich habe aber Videos, die 100.000 Abrufe haben, das heißt 100.000 Menschen erreicht haben, also von daher Followerzahlen komplett irrelevant. Und eben auf die Frage, ist das wirklich meine Zielgruppe, die meinem Account folgt?
Okay, das heißt, ich brauche Inhalte, also ich definiere mich nur über die Inhalte meiner Posts, die ich habe, oder eben über speziell produzierte Inhalte. Ich meine, das macht ja heute keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt ein Video als Werbung produziere oder ob ich es als Post produziere. Oder
wie? Also das eine befruchtet das andere. Natürlich, die Frage ist immer, schlussendlich, wir haben ja dann das klassische PESO-Modell, wo wir ja auch wissen, Paid hat weniger Vertrauen, als wenn jetzt was organisch gepostet ist. Und wenn es dann noch jemand anders postet und nicht das eigene Unternehmen, ist das Vertrauen noch höher. Das ist dann die Frage, wie will man auf diesen Plattformen agieren? Ich sage nicht, dass man nicht mehr organisch posten muss, überhaupt nicht, sondern die Frage ist, was ist die Aufgabe, was ist das Ziel von klassischem Social Media Management? Das, was früher die Zielsetzungen waren, ja, dreimal in der Woche auf Facebook oder auf Instagram Posting raushauen, um eben die Zielgruppe zu unterhalten, das ist heute nicht mehr Standard, beziehungsweise ist nicht mehr zielführend. Also dann lieber einmal im Monat einen Inhalt machen, der wirklich eine gewisse Zielgruppe erreicht, als dass ich jede Woche drei Inhalte mache, die irgendwie bei 5% Reichweite runden.
Na, ich habe bestimmte Kampagnen, die ich durchziehe, und für diese Kampagnen produziere ich Inhalte. Und das heißt auch für den Mieterkonzern, also natürlich unterschiedliche zwischen Instagram und Facebook, produziere ich eben Inhalte. Was ist denn ein guter Content-Format-Mix, wenn ich jetzt eine Kampagne habe und ausrollen will? Was empfiehlst du da als Formatmix für die beiden Portale Facebook und Insta? Das ist ja heute gang und gäbe, dass ich da ganz unterschiedliche Formate auch produziere.
Richtig. Das ist ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft. Das heißt, ich habe die Formate, sind die einzelnen Spieler. Und natürlich gibt es Formate, die eher Klicks generieren. Das sind dann eher die Images, also die Stills. Und dann gibt es Formate, die eher Interaktionen generieren. Das sind die Videos. Und oftmals wird gesagt, ja, wenn ich eine Conversion-Kampagne habe, also ich möchte Menschen dazu bringen, auf meiner Website eine Handlung auszuführen, kaufen, Lead oder was auch immer, dann muss ich am besten mit einem Image arbeiten, weil das höhere Klickraten, höhere Conversion-Rates hat. Das stimmt aber nur bedingt, weil da kommt man wieder auf das Fußballspiel, weil wenn der Torwart den Ball schon über die Mittelfeldlinie spielen kann, direkt zum Stürmer und der Stürmer dann das Goal macht, das heißt, der Stürmer ist das Image und der Torwart ist das Video. Wer war verantwortlich für das Tor? Ist das Image, das einfach nur noch den Ball reinschießen muss ins Tor? Oder ist der Torwart, der den Ball mit einem perfekten Pass zum Stürmer spielte? Und deshalb ist so die Frage, was ist der perfekte Mix? Das ist sehr schwierig zu beantworten.
Ja, das ist Upper Funnel und Lower Funnel, also. Das Entscheidende ist halt, dass ich überall präsent bin. Das heißt, entlang der gesamten Customer Journey.
Richtig. Das ist dann das nächste Element, dass man sagt, welche Funnelstufen setzt man ein? Beispielsweise die von Avinash Kaushik mit See, Think, Do, Care oder insbesondere See, Think, Do. Das heißt, ein Video ist eher für die Awareness-Bildung und ein Image-Still ist dann eher für die Do-Phase. Dann gibt's noch Carousel-Ads. Beispielsweise, wo ich mehrere Videos oder mehrere Bilder in Kacheln darstellen kann, das ist dann eher in der Think-Phase, muss aber nicht zwingend so sein. Von daher, ich sage immer, am besten mit einem sehr umfassenden Mix anfangen, also mit einem Image und mit einem Video sicherlich, wenn möglich auch mit einem Carousel-Ad und dann schauen, wie ist die Gesamtperformance der Kampagne oder vielleicht sind sie auch mehrere Kampagnen und dann einzelne Werbemittel anzufangen auszutauschen. und nicht sagen, ah, das Image hat die besten Klickraten, also nehme ich das Video raus, weil das Video keine Klickraten hat.
Okay, aber das heißt im Prinzip, die Kampagnenmanager, also die gesamte Kampagne entwerfen, müssen schon wissen, wofür werde ich es später verwenden, um entsprechend auch Content zu produzieren, der dafür geeignet ist.
Richtig. Also natürlich das Schlimmste, dass wenn man, wie man es in vielen Unternehmen auch kennt, es wird dann ein Image-Video gemacht, das kommt dann ins Marketing und das Marketing, die Kommunikationsabteilung sagt dann zum Marketing, hey, distribuiert das noch, bewirbt das noch. Und so ein Image-Video, ja, geht 2-3 Minuten, vielleicht 5 Minuten. Ja, wo will ich das bewerben? Also ich kann es natürlich auf Meta bewerben, nur die durchschnittliche View-Time von Werbemitteln ist so 2-3 Sekunden und wenn es dann länger als 15 Sekunden geht, geht dann die Person, die das Video weiterschauen, auf unter 5% retour. Also ist dann die Frage, macht das Sinn? Und deshalb schon zu Beginn, was möchte man überhaupt erreichen? Auf welchen Kanälen möchte man die Person erreichen? Was haben die Personen für Herausforderungen? Also es gibt ja auch unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Verhaltensweisen. Beispielsweise junge Männer, die sich für Fußball interessieren, die sind eher auf Instagram unterwegs. Das heißt, ich mache Instagram-Ready-Bilder oder Bilder, die für oder Ads, die für Instagram aufbereitet sind, unter Umständen auch Reels. Und das Schöne ist im Meta-Konzern, ich kann eigentlich alle Formate auf beiden Plattformen ausliefern. Also das eine nimmt sich nicht das andere. Wenn ich jetzt aber eher, ich sage jetzt mal, Mütter ansprechen möchte, so ab 35 mit Kindern zwischen 2 und 18 Jahren, die sind eher auf Facebook unterwegs, eher in den Gruppen auf Facebook unterwegs. Da macht es dann Sinn, dass ich Werbemittel eher so aufbereite, dass die eben auf Facebook super funktionieren.
Okay, gut, das verstehe ich. Wie sieht das aus, die Modelle, haben die ausschließlich Paid-per-Click oder haben die auch auf TKP-Basis? Wie verkauft Mieter seine Anzeigen?
Genau, also da gibt verschiedene Kampagnenziele, die ich einsetzen kann. Das heißt, ich habe das Kampagnenziel Reichweite, das funktioniert auf CPM. Schlussendlich funktionieren alle Zielsetzungen auf CPM. Mhm. Es werden einfach unterschiedliche Zielgruppen angegangen. Ein Beispiel, in Deutschland haben wir um die 55 Millionen Meta-User. Das heißt Facebook oder Instagram. Das heißt, wenn ich eine Kampagne mache, Gesamtdeutschland, habe ich 55 Millionen User. Jetzt sage ich mache eine Reichweitenkampagne, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich wirklich alle 55 Millionen Menschen ansprechen kann. Habe ich die Möglichkeit. Wenn ich eine Videoaufrufkampagne mache, dann sage ich dem Algorithmus schon, hey, ich möchte Menschen, die auf den Plattformen Videos schauen. Und dann wird die Zielgruppe schon eingeschränkt. Das heißt, ich habe nicht mehr die Möglichkeit, 55 Millionen Menschen zu erreichen, sondern dann vielleicht nur noch so die Hälfte, so 26 Millionen, 27 Millionen Menschen, weil der Algorithmus sagt, das sind die Personen, die auch vermehrt Videos schauen auf der Plattform. Und dann hat es andere Kampagnenziele, beispielsweise Linkklicks, wo ich dann hingehe und sage, ich möchte gerne Personen erreichen, die eben auf meine Werbeanzeige klicken, um auf meine Website zu kommen oder auf meine Landingpage zu kommen. Und das reduziert dann nochmals die Zielgruppe von diesen 55 Millionen vielleicht dann noch auf 20%, wo Meta sagt, das sind die Personen, die häufiger auf Werbeanzeigen klicken. Und dann das letzte Ziel.
Gut, aber es ist alles noch relativ allgemein, weil ich möchte ja schon in die Richtung spezifisches Interesse. Und das ist ja dann nicht ganz einfach, wenn ich überhaupt keine Informationen mitliefere. Das heißt, ich habe weder irgendwie Pixel auf meiner Webseite, dass sie sehen kann, was sind das für Menschen, noch, hast du gerade gesagt, bringen mir meine eigenen Follower etwas. Woher kommt die Information, wer interessiert sich für meine Kampagne? Wird das on the fly ausgerechnet aus dem Reaktionsverhalten, aus der Verweilzeit, aus dem Abbruch eines Videos?
Es hat mehrere tausend Signale, die der Meta zuzieht, um das Ganze zu analysieren. Das heißt, jetzt ich befinde mich jetzt aktuell in Mainz, in Frankfurt. Das heißt, hier in der Umgebung, wenn jemand Werbung macht, beispielsweise die Tankstelle vis-à-vis, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich jetzt Werbung bekomme für die Tankstelle, weil ich mich in dieser Region befinde und weil Meta auch weiß, ich ich gehe ab und zu zu Tankstellen, weil ich halt auch mit dem Auto unterwegs bin. Das sind dann die Standarddaten vom Smartphone.
Tankstelle verstehe ich noch nicht ganz. Also, ich bin jetzt Mineralölkonzern und will eben nicht alle 55 Millionen ansprechen, sondern nur bestimmte. Dann weiß der Mieterkonzern, welche meiner Filialen meiner Tankstellen in der Umgebung sind, oder wie? Ich habe doch eh ein gleichmäßiges Tankstellennetz.
Eben, wir können es jetzt mit dem Mineralölanbieter machen, es gibt aber auch andere Möglichkeiten.
Na, du hast mit der Tankstelle angefangen, deswegen komme ich
ein Beispiel, weil Tankstelle da vis-à-vis ist. Genau. Nehmen wir die Tankstelle. Das heißt, die Tankstelle, jede Tankstelle hat eine eigene Facebook-Seite, damit sie auch bei den Locations bei Facebook aufgeführt ist.
Ja.
Und jetzt kann der Konzern sagen, okay, ich möchte gerne Werbung schalten. Ich möchte gerne die 55 Millionen erreichen, beziehungsweise ich mache die Selektion dann vielleicht eher so ab 20 Jahren bis 60 Jahren. Das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass die Auto fahren.
Ja.
Ich kann noch sagen, okay, vielleicht eher ländliche Gegend und weniger städtisch, aber wir nehmen jetzt mal alle zwischen 20 und 60 Jahren. Vor wenigen Jahren wäre man noch hingegangen und hätte auf Meta im detaillierten Targeting eingestellt, interessiert sich für Autos, interessiert sich für Tankstellen, interessiert sich für verschiedene Automarken etc., damit man die Zielgruppe einschränken kann. Heutzutage geht man hin und sagt, okay, man nimmt die gesamte Reichweite oder nur die gesamte Grundgesamtheit der Zielgruppe. Man selektiert nicht mehr in Meta selbst, sondern ich selektiere schlussendlich über das Werbemittel. Das heißt, wenn ich das Werbemittel so texte, die Botschaft so mache, dass ich genau Autofahrer anspreche, die eben offen sind, auch mal eine andere Tankstelle auszuwählen als die, die sie immer gehen, dann weiß der Algorithmus, okay, beispielsweise du fällst jetzt nicht in dieses Muster, also bekommst du das Werbemittel nicht. Ich falle in dieses Muster, also bekomme ich das Werbemittel. Auf die Reaktion von mir, wenn ich das like oder wenn ich draufklicke, sieht dann der Algorithmus, okay, Sie sind auf dem richtigen Weg. Also nehmen Sie noch weitere Signale hinzu, um zu schauen, welche Personen interessieren sich für das. Anderes Beispiel, schon oft haben Menschen das Gefühl, oder immer noch haben Menschen das Gefühl, Meta hört sie ab. Man spricht irgendwie über eine Waschmaschine und am nächsten Tag bekomme ich Werbung von einer Waschmaschine. Das ist aber nicht ein Abhören, sondern das ist schlussendlich der Algorithmus. Weil wenn sie uns abhören würden, alle, die ein iPhone haben, die wüssten, wie lange dann ihr Akku halten würde. Das ist der Algorithmus, der auf unterschiedlichen Signalen reagiert. Das heißt, wir sitzen uns jetzt gegenüber, unsere beiden Smartphones sind am gleichen Standort. Der Algorithmus kann also davon ausgehen, dass wir beide miteinander Kontakt hatten. Wenn du jetzt nach dem Gespräch hingehst, nach irgendetwas googelst, beispielsweise nach der Limonade, die hier auf dem Tisch steht, kann der Algorithmus ausrechnen und sagen, okay, könnte sich vielleicht der Besmer auch für die Limonade interessieren, also spielen wir eben das Werbemittel mal aus, weil wir haben aktuell einen Limonadenhersteller, der Werbung schaut. Dann bekomme ich das Werbemittel, ich reagiere nicht drauf, sondern scrolle einfach weiter, dann weiß der Algorithmus, okay, der Besmer interessiert sich nicht für das. Und das sind tausende von Signalen, die in Realtime errechnet werden, um eben die passendsten Werbemittel auszuliefern. Und früher, das war noch das Schöne, sind wir hingegangen und haben dann wirklich im Meta-Werbeanzeigenmanager Zielgruppen-Hacks gemacht. Was schließen wir ein, was schließen wir aus? Nur auf das Beispiel, wenn sich jemand für eine gewisse Automarke interessiert, heißt das nicht, dass er diese Automarke fährt oder dass er sogar einen Führerschein hat. Also man sieht ja das auch, die Fans und Abonnenten von BMW, hat sehr viele darunter. Und man geht davon aus, dass etwa 60% würden sich nie einen BMW kaufen, A, weil sie zu jung sind und B, weil sie die finanziellen Mittel nicht dazu haben. Aber trotzdem finden sie die Marke gut und dann sind wir wieder auf unserem ersten Thema. Das ist ja nicht die Zielgruppe, die du dann als Unternehmen ansprechen möchtest. Und deshalb über die Paid Ads, wo du schlussendlich die Möglichkeit hast, die wirklichen Zielgruppen anzusprechen und nicht einfach nur Personen, die sich für deine Marke interessieren.
Irgendwie ist mir immer noch nicht klar geworden, woher die 1000 Elemente kommen, denn ich habe doch nur die Tatsache, ob jemand das Video zu Ende gesehen hat oder nicht, als Erfolgskriterium.
Genau. Also die Frage ist, welche Daten hat Meta? Und da gibt's verschiedene Kategorien von Daten. Das erste Mal, hast du Instagram oder Facebook auf deinem Smartphone?
Ja,
die App installiert.
Ja, natürlich.
Haben Sie dort schon mal die Standortdaten? Das heißt, sind die Standortdaten?
Ja, das haben wir ja gesagt. Also die Standortdaten für die Tankstelle sind wichtig. Das heißt, je näher ich an dieser Tankstelle dieser Marke bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit.
Genau, das ist Punkt 1. Sie haben die Standort.
Genau.
Dann haben Sie die Interaktionsdaten. Also was schaust du dir auf der Plattform an? Wie interagierst du? Was klickst du? Was kommentierst du?
Aber woher wissen die, ob das korreliert mit der Tatsache, ob ich jetzt meine Tankstelle wechsle oder besuche? Ich meine, ich wechsle da sowieso nicht. Ich bin da immer, ich nehme die nächste Tankstelle, die da kommt. Aber wenn jetzt natürlich eine Tankstellenwerbung kommt und gleichzeitig weiß ich, oh Mann, ich muss tanken, dann ist das natürlich hochrelevant.
Genau. Aber es geht darum, was haben Sie für Informationen von dir? Wir haben jetzt gesagt, die Standortdaten.
Genau.
Dann deine Verhaltensdaten auf der Plattform. Also wie verhältst du dich auf der Plattform? Und dann gibt's noch die Verhaltensdaten auf externen Seiten. Also beispielsweise auf News-Sites, die das Metapixel eingebunden haben. Auf der OMT-Seite, die auch das Metapixel eingebunden haben. Auf vielen anderen Websites, die das Metapixel eingebunden haben. Wo sie dann sehen, der Thorsten war kürzlich bei einem, auf einer Website eines Autobauers aus Wolfsburg und hat sich drei verschiedene Modelle angeschaut.
Das hat doch nichts mit Tanken zu tun. Das
ja doch, weil wenn du dir E-Modelle
ach so, dass ich ein Auto besitze. Okay. Gut, ja,
jetzt hat Meta, sagen wir, einfach mal eine Zahl, 2000 Informationen von dir. Vielleicht hat das noch nichts mit Tanken zu tun. Jetzt ist aber der Bessmer, der auch das Werbemittel sieht, der klickt und dann beispielsweise die kostenlose Tankkarte sich abonniert oder bestellt, hat von diesen 2000 Signalen, die du hast, sind 500 identisch wie der Bessmer, der das schon gemacht hat. Also sagt der Algorithmus, die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Thorsten auch dafür interessiert, ist ja relativ hoch. Also liefern wir ihm diese Werbemittel aus.
Und damit glaubst du, kann man einen Mineralölkonzern überzeugen?
A, kann man ihn damit überzeugen und B, kann man relativ schnell in einem Test zeigen, was ihm das bringt. Und das ist das Schöne. Ich muss nicht wie bei anderen Werbemaßnahmen, dass ich da irgendwie ein Plakat gestalten muss, Plakatwände auswählen, distribuieren, sondern man kann eigentlich schon während dem Pitch sagen, okay, hier haben wir die Werbemittel, lass uns die schalten, lass uns die Ende Woche nochmals anschauen, welche haben funktioniert, wie hat's funktioniert. Und dann hat man eine relativ schnell klare...
Ja, ist klar. Aber wie gesagt, wir messen ja nur, ob die Leute ein Werbemittel zu Ende geschaut haben oder nicht. Das heißt, ich kann einen super Werbefilm machen. Nee.
Das sagt niemand.
Ach so. Wie messe ich denn den Erfolg?
Ja, und das ist dann die nächste Frage. Was willst du überhaupt erreichen?
Ja, dass die Leute tanken gehen.
Also.
Dass ich messbaren Umsatz, eine messbare Umsatzsteigerung habe, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf meine Mieterkampagne zurückzuführen ist.
Das heißt jetzt, wenn ich Personen messen möchte, die tanken, dann muss ich mir zuerst überlegen, wie kann ich das messen? Das Einfachste ist, ich mache irgendwie eine Landingpage, wo sie eine E-Mail-Adresse oder vielleicht sogar eine Mobilfunknummer eintragen können und die bekommen dann WhatsApp mit einem EON-Code, wo sie 5% Rabatt auf die nächste Tankfüllung haben.
Ah, okay.
Das heißt,
5%?
Ja, also du musst mich jetzt nicht so zahlen.
Ja, nee, weil
1%
bei den Margen, die mit dem Sprit haben, wird das ein bisschen teuer, die Aktion.
Eben, das ist aber nicht das Thema, sondern die Frage ist, wie kann ich es messen? Und dann ein EAN-Code mit einem Rabatt X, wo ich mir eine Smartphone-Nummer eingeben muss, damit ich den Rabattcode...
Kaffee gratis vielleicht, sowas.
Oder auch Kaffee gratis. Aber wenn ich keinen Kaffee trinke, weil wenn ich Kaffee gratis habe, habe ich wieder eine andere Zielgruppe. Dann habe ich ja Autofahrer, die Kaffee trinken und ich möchte ja Autofahrer, die einfach tanken.
Ja, freut sich der Pächter, gut.
Und wenn er dann noch einen Kaffee dazu nimmt, ist er noch besser. Aber jetzt mache ich die Kampagne, dann ist mir ja egal, wie lange das Video geschaut wird oder wie viel geklickt wird, sondern das Wichtige ist ja, wie viele geben schlussendlich ihre Mobilfunknummer an, damit ich einen EAN-Code versenden kann und die effektive Messung ist dann, wie viele dieser EAN-Codes wurden eingelöst. Ja, und okay. Das ist die Messung und deshalb wegkommen von solchen, sag ich jetzt mal, Vanity-URLs oder Vanity-Metrics, die einfach nur im Seitenaufrufe, Anzahl Fans oder auch Unternehmen, die sagen immer noch, ja, wir haben eine sehr erfolgreiche Kampagne in Deutschland gefahren, wir haben 3 Millionen Reichweite gehabt. Ja, das ist super. Warst du heute Morgen schon auf Instagram oder Facebook?
Insta ja, Facebook nein.
Okay, Insta ja. Sag mir zwei Werbung oder sag mir eine Werbung, die du heute Morgen gesehen hast.
Keine.
Eben, keine Ahnung, aber in den Reportings dieser Werbetreibenden bist du eine Reichweite. Also ist Reichweite eine Kennzahl beinahe irrelevant. Videoaufrufe schon relevanter, weil wenn er sich dann, sag ich mal, zu 10 Sekunden mit einem Video beschäftigt hat, kann man davon ausgehen, dass man sich noch erinnern kann, jetzt nicht 2 Tage später, aber zumindest am Mittag oder innerhalb von 3-4 Stunden. Wenn du eine Website besucht hast, kannst du dich deutlich länger daran erinnern. Also das heißt, wenn ich dich frage, auf welchen Websites warst du heute Morgen schon, dann wirst du mir sehr wahrscheinlich eine nennen können.
Ja, also das wäre ja ein klares Performance-Marketing.
Genau.
Aber du hast ja eben gerade gesagt, dass es wichtig ist, eben nicht nur Performance zu buchen, sondern eben auch ein bisschen Branding zu buchen, also Upper Funnel, damit ich eben eine höhere Conversion-Rate von meiner Performance-Kampagne auch habe.
Genau, und jetzt sind wir in dem, was eben die alte Welt ist. Das heißt, ich buche mal Branding und ich mache noch Performance, also Upper Funnel und Lower Funnel, sondern ich gehe hin und ich sage, ich mache eine Fußballmannschaft, wo ich alle Werbemittel drin habe, die den Upper Funnel und auch den Lower Funnel ansprechen, weil der Algorithmus deutlich besser entscheiden kann, welche Person befindet sich wo im Funnel, als wir das mit den Daten, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist dann nicht, dass ich sage, okay, ich muss noch eine Branding-Kampagne einlösen, sondern schlussendlich auch Performance-Marketing ist Branding. Und wenn ich ein Awareness-Video habe, dann ist das hoffentlich Branding und nicht nur Performance, was auch auf die Marke einzahlt. Und wenn du dann die Fußballmannschaft komplett hast, dann hast du den höchsten Erfolg.
Okay, das heißt, ich habe dich jetzt richtig verstanden. Du empfiehlst eine Vorgehensweise, wo ich erstmal eine Performance-Kampagne fahre, damit ich überhaupt rausfinde, wer ist die Zielgruppe, die wirklich reagiert und die Interesse hat. Damit gewinne ich wiederum Daten, weiß, wo die Conversion-Rate am höchsten ist, ob das regional, ob das altersmäßig, ob das geschlechtsmäßig, Hobby oder was auch immer ist. Und diese Daten kann ich dann wieder benutzen, um in den Upper Funnel reinzugehen und zu sagen, ich schaffe mehr Awareness. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, ich würde alles miteinander machen, weil eben man trennt nicht mehr zwischen Awareness-Kampagne und Performance-Kampagne.
Aber wie optimiere ich die Awareness-Kampagne, wenn ich keine Daten habe?
Was ist das Ziel der Awareness-Kampagne?
Ja, am Ende den Umsatz in meinen Tankstellen zu steigern.
Ja, eben. Messbar mache ich ja das, indem ich die Menschen dazu bringe, dass sie den EON-Code oder einen Coupon herunterladen. Weil ich möchte sie auch messbar haben. Weil wenn ich dann sage, okay, ich habe ein Video, das hat 3 Millionen Aufrufe, das muss ja einen Impact haben auf meinen Umsatz, dann sind wir in der Glaskugel. Aber wir sind ja unterwegs, wo wir sagen, ja, wir möchten schlussendlich auch dem Kunden aufzeigen, was hat unsere Kampagne effektiv gebracht. Und ob jetzt das Werbemittel 3 Millionen angeschaut haben oder 10 Millionen, wenn schlussendlich niemand oder nur ein Bruchteil davon den Coupon löst,
ja,
dann kann man davon ausgehen, dass die Werbekampagne nicht erfolgreich war.
Cool. Gibt es zu der Gestaltung von Werbemitteln noch Tipps von dir, wo du sagst, da sollte man drauf achten?
Ja, also ich würde, wenn man eine Zielgruppe hat, dass man beispielsweise, jetzt kommen wir wieder auf die Tankstelle, man hat Autofahrerinnen und Autofahrer von Benzin- oder Dieselautos, ist als Zielgruppe definiert. Dass man hingeht und sagt, okay, die Zielgruppe, ich mache die noch nischiger, ich habe das als Zielgruppe, aber ich mache unterschiedliche Werbemittel, weil ich habe ja Personen, die mit einem Sportauto unterwegs sind, ich habe Personen, die mit einem SUV unterwegs sind, ich habe Personen, die mit die Familienväter oder Mütter sind, Eltern von Kindern, und das sind dann alles sogenannte Kohorten, dass ich Werbemittel auf die einzelnen Kohorten mache, denn so habe ich die Möglichkeit, die Person noch besser anzusprechen. Beispielsweise, ich bin Familienvater, interessiere mich nicht für Fußball. Das heißt, wenn ich jetzt eine Werbung sehe, wo irgendwie ein Mann mit einem Fußballtrikot im Auto fährt und sagt, hey, ich bin happy mit meiner Tankstelle, da würde ich weniger drauf reagieren, wie wenn ich ein Werbemittel sehe mit dem gleichen Auto, mit dem gleichen Mann drin, auf dem Rücksitz ein Kind, wo dann drauf steht, hey, sparbares Geld und kauf deinem Jungen noch was Süßes. Hat eine ganz andere Message, eine ganz andere Ansprache, aber genau das gleiche Ziel. Also, dass man da nicht im übergeordneten Zielgruppen arbeitet, sondern wirklich mit Nischen. Und heutzutage KI omnipräsent, wo ich hingehen kann und ein Werbemittel, beispielsweise mit Nano Banana, relativ einfach dann sagen kann, okay, das ist das Grundwerbemittel, mach mir eine Version für Eltern, mach mir eine Version für Sportauto, eine Person für SUV, eine Person für Fußballfans, eine Person für Star Wars Fans, eine Person für, also eine Version für Musikinteressierte. Und plötzlich habe ich 30, 40 Werbemittel, die ich in meine Kampagne integrieren kann und eben dem Algorithmus auch das Futter gebe, dass er die Werbemittel den richtigen Personen ausliefern und ich ihn nicht ins Korsett stecke, weil wenn ich nur ein Werbemittel habe, sage ich ja dem Algorithmus schon, hey, das Werbemittel, das muss super funktionieren und er muss dann die entsprechenden Personen suchen und merkt dann auch, ah, vielleicht funktioniert das gar nicht so bei diesen Personen, wo man ansprechen möchte, also ist die Performance relativ schlecht.
Gibt's Ansätze schon von sogenannter Hyperpersonalisierung, wo also KI eingesetzt wird beispielsweise, Facebook weiß von manchen Nutzern aufgrund des Verhaltens oder von Bildern, die sie gepostet haben, welches Auto diese Personen fahren, ganz konkret inklusive der Farbe, dass ich KI einsetze, um hyperpersonalisierte Werbemittel, nämlich Anzeigen, die meinem Auto entsprechen, zu erstellen. Gibt es solche Ansätze schon?
Nein, also Meta geht in diesen Weg. Es gibt ja die Advantage Plus Creatives. Das ist alles von Meta, was mit KI zu tun hat. Da heißt irgendwie Advantage Plus. Und dann gibt's im Advantage Plus Creatives, wo man ja auch unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Bilder generieren lassen kann. Das heißt, das ist so der erste Schritt in die Hyperpersonalisierung. Dass Meta weiß, welches Fahrzeug mit welcher Farbe ich fahre, das wird sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ist aber auch die Frage, ist das dann ein Erfolgsfaktor für das Werbemittel, für den Erfolg des Werbemittels, oder ist es nicht eher, welche Herausforderungen, welche Bedürfnisse hat die Person, beispielsweise Eltern oder Väter, Mütter, die möchten ja eher dann, sag jetzt mal, kosteneffizient unterwegs sein, um vielleicht auch den Kindern noch was Gutes zu tun, während businessorientierte Singles dann eher sagen, okay, es muss einfach Premium sein. Das hat ja dann nichts damit zu tun, mit welchem Auto ich ihm anzahle, sondern wie ist die Botschaft im Werben.
Was sind deine Erfahrungen, Unterschiede zwischen Facebook und Instagram, was Zielgruppen angeht? Fährst du immer parallel oder gibt es auch Fälle, wo du sagst, nee, da sollte man sich auf das eine oder das andere Portal konzentrieren?
Ja, also 99,9% parallel, weil es ist schlussendlich eine Werbeplattform. Und auch da wieder, der Algorithmus weiß ja, wie bewegt sich Thorsten auf Facebook und wie auf Instagram. Und ich beispielsweise auf Instagram klicke ich eher auf Werbemittel, aber auf Facebook schaue ich mir eher Werbemittel an. Das heißt, dort schaue ich eher Videos an, weil ich in einer ganz anderen Situation bin, wenn ich bei Facebook unterwegs bin, weil das ist dann meistens zu Hause auf dem Sofa, wenn die Kinder im Bett sind, scroll ich noch durch Facebook. Instagram ist dann so das Schnelle von einem Meeting zum anderen oder von einem Gespräch ins andere, mal kurz schauen, okay, was gibt es so für Neues? Und dann klicke ich dann eher auf die Werbeanzeigen als eben bei Facebook.
Ja, ist klar, verstehe ich. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges zu wissen rund um das Thema Meta-Ads?
Ja, da gibt's, du könntest den ganzen Tag füllen. Ja, was ist noch so wichtig? Also eben, gibt's so ein paar Dinge, die ich noch mitgeben kann. Ist einerseits das detaillierte Targeting, also dass man wirklich hingeht, Werbeanzeigen targetiert auf Interessen, auf Ausschlüsse und so, dass man das möglichst weglässt, dass man wirklich broad geht, also go broad or go home ist so eine Devise. Dann die richtige Zielsetzung, dass man sich fragt, was möchte ich...
Mal gleich, warum broad?
Weil eben der Algorithmus, dass ich den Algorithmus nicht einschränke.
Ja.
Also nicht ein Korsett gebe. Weil wenn ich sage, ich möchte nur Menschen haben, die sich für Hunde interessieren, dann darf ich ja
nicht die anderen. Gut.
Also relativ breit gehen oder breit, wenig Zielgruppeneinschränkungen oder gar keine. Und dann das nächste, die richtige Zielsetzung wählen. Also was möchte ich erreichen? Wenn mein Ziel Markenbekanntheit ist, dann ist Reichweite das Falsche, weil dann kommt dann wieder die Frage eben, was hast du heute Morgen für Werbemittel gesehen? Und in der Auswertung bist du zwar eine Reichweite, aber du kannst dich nicht erinnern. Also hat das nichts mit Markenbekanntheit zu tun, sondern dass man da sich überlegt, wie kann ich die Markenbekanntheit steigern? Und das dann eher mit einem Video oder eher sogar, dass man dann nachgelagert, eben, dass man die Menschen auf die Website bringt oder auf eine App bringt, die sie vielleicht sogar...
Da hat drüber gesprochen, genau.
Also, dass man da...
Also, ein messbares Ziel.
Genau. Also, einerseits ein messbares Ziel und eben auch ein sinnvolles Ziel. Und dann Werbemittel, dass man nicht einfach nur 1, 2 Werbemittel macht und sagt, okay, mit denen arbeite ich jetzt, sondern dass man 10, 20 Werbemittel macht. Und da hilft uns KI enorm, damit eben der Algorithmus die Möglichkeit hat, die richtigen Personen mit den richtigen Inhalten. Und dann sind wir im ersten Schritt Richtung Hyperpersonalisierung, was du schon angesprochen hast.
Thomas, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für all die Informationen, die du geliefert hast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.